Ich bin Mitte 40, also eigentlich fast Ende 40, 47. Wohne in Solingen seit 6 Jahren. Geboren, aufgewachsen im Ruhrgebiet. Hab den Slang aber abgelegt oder ich hatte ihn nie. Wenn ich etwas gebe oder wenn ich jemanden connecte oder irgendwas für jemanden tue, dann mache ich das, ohne etwas dafür zu erwarten. Jetzt würde man sagen, ja, typischer Vertriebler, Berg, Gipfel erklimmen, ich habe den Verkauf geschafft. Aber nee, den Gipfel zu erklimmen, den Verkauf zu schaffen, das ist erst der Anfang. Also eine Lernkurve habe ich ja immer noch. Also eine Lernkurve werde ich auch bis zu meinem letzten Atemzug haben. Fokus. Das, was du gerade sagtest. Sich vorzubereiten, heißt sich zu fokussieren auf den Termin und zu wissen, worüber man spricht und worüber man sprechen möchte. Man soll sich an mich erinnern als derjenige, der, egal wie es gerade um ihn war oder wie es ihm ging, dass er immer einen Witz parat hatte und alles nicht so ernst genommen hat und sich selber überhaupt nicht ernst genommen hat und der immer loyal und authentisch war.
I got 5 on it. Welcome to Episode Nummer 5. Diesmal mit Hakan Celebi. Hakan ist Head of Sales Europe bei Lieferando momentan, Interimsmanager, selbstständig, eine Sales-Rampensau vom Feinsten. Klingt negativ, ist sehr positiv gemeint, ein großartiger Typ. Viel Content, was Sales-Themen angeht, LinkedIn-Pain, Vorbereitung, Fokus, diese Dinge, die wirklich wichtig sind. Hört euch das an von einem sehr erfolgreichen Sales-Menschen und der liebe Jan Wischermann, ich und Hakan, wir haben richtig für euch geschwitzt im Sommer im Studio für Content, also wir haben gelitten und es ist eine großartige Episode geworden, also stay tuned, immer reinhören und für jeden Like, für jede Weiterempfehlung, für jedes Abonnieren habt ihr meine Liebe. Viel Spaß mit dieser Episode.
Ja, Aufguss haben wir jetzt frisch drauf. Eukalyptus hast du gesagt, ne?
Ja, ja. Der zweite wird Bier, aber Bier, das aber riecht das dann so ein bisschen nach Brot, das ist aber auch ganz geil. Genau.
Temperatur steigt auch schon.
Richtig. Wir haben Sommer in Düsseldorf, einen schwüler Abend. Wir haben schon um 2 Tage vertagt die Aufnahme hier, weil wir gehofft haben, es wird kühler. Aber nein, wir schwitzen hier. Aber was tun wir nicht für euch, liebe Hörer, um euch Content zu liefern? Wir leiden und schwitzen. Und deswegen machen wir das Beste draus, nämlich mit einem Aufguss. Und diesmal, I got 5 on it, sind wir Episode Nummer 5 mit Hakan. Hello, boy.
Hello, all.
Hi, Hakan.
Hol es doch mal ab. So. Außer, dass du Hakan heißt. Was machst du? Wie alt bist du? Wo kommst du her?
Ich bin Mitte 40, also eigentlich fast Ende 40, 47. Wohne in Solingen seit 6 Jahren. Geboren, aufgewachsen im Ruhrgebiet. Hab den Slang aber abgelegt oder ich hatte ihn nie. Und dann in Essen zur Universität gegangen und danach ab ins Berufsleben.
Ruhrgebiet genau wo?
Mülheim an der Ruhr.
Krass, ich bin um die Ecke groß geworden in Oberhausen.
Wir haben die gleiche Vorwahl, 0208.
Ganz genau,
ja.
Mein Gott.
Heißt das eigentlich Oberhausen oder Oberhausen?
Oberhausen.
Wir haben Oberhausen gesagt.
Achso, okay.
Ja.
Den Streifel habe ich am zu. Spaß
beiseite, alles gut. Ich glaube, ich habe den Akzent auch abgelegt. Ich falle aber ganz schnell zurück.
Gibt es denn also einen
Pommes-Schranke?
Aber gibt es einen Dialekt? Also
ja.
Mülheim hat das, ich meine, das ist nicht so richtig Pott, oder?
Ja, da wird zum Beispiel nicht gesagt, ich war auf der Rolltreppe, sondern ich war auf der Rolltreppe.
Ah, Uffe und Offe.
Ja, okay, Watt und Dat und solche Sachen. Ja,
alles klar.
Ja,
und du bist ansässig in Solingen, bist aber da nicht, also du arbeitest wo? Auch in Solingen?
Homeoffice oder was? Aktuell von zu Hause aus, also sehr viel mit Videokonferenzen, aber ansonsten seit einem Jahr oder 1 Jahr und 2 Monaten bin ich selbstständig als Unternehmensberater und Interimmanager. Und mein Hauptauftraggeber ist aktuell in Berlin und in Amsterdam, also eine Company. Und deswegen bin ich oft in Berlin, Amsterdam oder auch in Enschede, wo die Vertriebszentrale der Firma ist. Ich weiß nicht, ob man die Firma nennen darf, dass es hier keine Werbung gibt. Deswegen sage ich es erstmal nicht.
Kannst du machen,
weil es geht ja um dich am Ende des Tages.
Easy. Ja, also wir sind ja auch neugierig.
Dann ist gut. Also der Hauptauftraggeber aktuell ist der Lieferando. Da habe ich bis Ende Januar 2021 einen Auftrag als Interim Manager, Head of Sales für den gesamten Bereich Ketten, Chains.
Habe ich direkt eine Frage.
Ja.
Ich wollte gestern Mittagessen bestellen bei Lieferando und bei meinem Lieblingsrestaurant in Flingern.
Ja.
Und dann sagte Lieferando mir, nee, geht nicht. Die liefern gerade nicht. Und dann habe ich da angerufen, die meinten, nee, wir liefern. Wir haben auch von Lieferando schon hier gerade an Bestellung bekommen.
Ja.
Da dachte ich, ist das jetzt hier so ein Diss oder was ist da los?
Ja, das, also ohne
Tiefen. Nein, Quatsch, ist nicht dein
Thema. Ich wollte schon erklären, es gibt für alles eine Erklärung, ja.
Nein, nein, alles cool, ich bin Fan.
Ich auch. Bevor ich den Auftrag bekommen habe, war ich so Heavy-User und habe im Jahr, ich habe es mal durchgerechnet, ich habe im Jahr ungefähr 65 Mal bei Lieferando Essen bestellt. Und der
wie oft beim gleichen Laden?
Nicht so oft, weil ich habe auch in Berlin gearbeitet vorher und habe das Essen immer ins Hotel bestellt. Dann war es mal Sushi, mal war es ein Döner, mal war es Subway, worauf ich gerade Lust hatte. Ich habe mich halt immer inspirieren lassen. Ich lasse mich generell immer sehr gerne inspirieren.
Weißt du, dass ich noch nie auf die Idee gekommen bin, mir sowas ins Hotel zu bestellen? Über Lieferando? Ich weiß gar nicht warum, aber.
Ja, ist nicht mein. Also, wenn ich reise durch meinen Job, bin ich eh dann.
Dann bist du ja auch versorgt.
Dann esse ich eh und trinke eh, deswegen kommt der Case gar nicht bei mir auf.
Der Case kommt bei mir deswegen auf, weil ich generell sehr wenig schlafe, 5 bis 6 Stunden pro Nacht. Das heißt, ich gehe abends essen mit Freunden und Bekannten, das ist meistens um 18, 19 Uhr. Dann gehe ich ins Hotelzimmer und so gegen 23 Uhr geht's dann los. Dann kommt der Hunger.
Das ist der gefährliche Hunger. Dann,
genau, ne? Das ist auch der Hunger, warum ich so aussehe, wie ich aussehe.
Der Mitternachtssnack. Aber du bist doch voll schlank. Also ich
meine, ja.
Hast du so Premium-Support bei denen?
Aber zum Beispiel in Berlin liefert Lieferando oder besser gesagt die Restaurants bis 4 Uhr in die Nacht. Und echt? Zwar richtig gutes Essen. Was? Also richtig gutes Essen. Das hängt natürlich mit der Stadt zusammen, weil es Berlin ist.
Ja, klar,
in Solingen ist um 22 Uhr Schicht im Schacht.
Hm. Okay, ja. Das heißt, du kriegst nichts zu essen?
Aktuell
wenn du erst um 11 isst?
In Solingen dann nicht. Hm. Da muss ich ins Auto steigen und irgendwo hinfahren.
Und dann dahin bestellen.
Ich bin hier gerade. Genau.
Ich fahre mit dem Auto in das Liefergebiet.
Wir treffen uns da.
Und gebe als Adresse meinen Standort Auto ein. Und selbst
so eine,
das geht.
So eine geheime Übergabe aus dem dreckigen Parkplatz. So,
ey, wir treffen stark. Uns an der Autobahn.
Stark, stark. Okay, also Solingen. Vertrieb ist eine DNA, kommen wir bestimmt nochmal später zu. So,
ja.
Wo du herkommst, was du gemacht hast und so weiter und so fort. Da gibt es ja auch eine Historie. Ja, wir sind ja bei den B-Boys exposed. How come?
Das hängt mit dem Gründer zusammen, den Stefan Zappe. Den kenne ich mittlerweile seit, wie lange kenne ich ihn eigentlich? 5, 6, 7 Jahren. Also ich glaube, meine Kinder waren noch nicht da. Die werden 6 nächsten Monat. Und so hat man immer den Kontakt gehabt. Und irgendwann hat der Stefan ja so eine Idee gehabt, mal im Karnevalszelt sich zusammenzusetzen, Freunde einzuladen. Dadurch sind ja die Beyond Boys, formerly known as Business Boys, gegründet worden. Und zu der Zeit habe ich aber in Berlin gewohnt, weil ich da für Groupon tätig war. Und als ich dann zurückgekommen bin, hat der Stefan mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit dabei zu sein. Und dann, weil ich die Gemeinschaft so toll finde und die Idee dahinter, dachte ich, klar, gerne.
Was hat sich jetzt für dich in der Zeit an diesem Konzept so als gewinnbringend herausgestellt? Sowohl für dich als auch für die anderen?
Ja, die Hilfsbereitschaft. Also eines der Grundwerte ist ja die Gebermentalität. Und die wird nicht nur geschrieben, die wird auch wirklich getan. Also wenn man sich unsere Gruppe anschaut, WhatsApp oder Chatgruppe, egal in welche Richtung es geht, sei es, ich brauchte zum Beispiel damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, wollte ich halt meinen Lebenslauf oder meinen Track Record, den man ja jetzt dann nennt, wenn man selbstständig ist, auch auf Englisch haben. Dann habe ich in die Gruppe, habe vorher mich erkundigt, Übersetzungen, Lebenslauf, ist bei mir 7 Seiten, kam ich auf Beträge zwischen 1.000 und 3.000 Euro, weil irgendwie pro Zeile bewertet wird. Habe ich in die Gruppe reingeschrieben, hey Leute, ich brauche einen Übersetzer, Lebenslauf, Business Englisch, kam sofort 2 Angebote, also 2 Kontakte. Und als ich dann da angerufen habe und Grüße bestellt habe von demjenigen, von dem ich den Kontakt habe, hieß es so, ah super, schön, dass du anrufst. Und am Ende habe ich nicht nur Geld gespart, darum ging es gar nicht so stark, sondern ich habe einen vertrauenswürdigen Kontakt bekommen. Und gerade jetzt, und das machen ja viele die Erfahrung, das Thema Vertrauenswürdigkeit, Nachhaltigkeit, vielleicht kommen wir gleich noch dazu, was so meine Werte sind, ja. Ist halt sehr, sehr selten geworden. Und ich sehe in dieser Gruppe eine überdurchschnittliche Anzahl von Menschen, die genau diese Werte leben. Mhm. Wo ich dann genau weiß, wenn ich da eine Empfehlung bekomme, dann kann ich mich darauf verlassen, es ist vertrauenswürdig. Und diese Vertrauenswürdigkeit ist unbezahlbar.
Ist das so ein Commitment, was wir alle? Also ich meine, ich habe das für mich, wenn ich irgendwie so ein Advice gebe, dann weiß ich so, okay, wenn ich den gebe, dann ist der safe. Also ich würde was Wackeliges nie im Leben nennen,
Nein.
sondern nur was, wo ich halt weiß, okay, das ist eine Bank. Und wenn
du tust ja auch niemandem Gefallen damit.
Nee, du tust keinem Gefallen und vor allen Dingen ist es so eine Selektion, die du ja vorher betreibst, weil du denkst so, ey, das sind meine Boys hier und wenn ich da was sage, dann muss es auch passen für alle.
Genau.
Und ein Wackelkandidaten oder irgendwas.
Ja, aber auch für den du empfiehlst, ne? Weil wenn der nicht abliefern kann oder nicht die richtige Person ist, also die Erwartungshaltung ist wichtig.
Und was ich auch erfahren habe oder zumindest es mir einbilde, weil ich selber auch so denke und ich habe das Gefühl, bei den anderen Boys ist es auch so,
zwei Jahre. Entwickelt schon, sich ne? noch, ne? Ja. Fast zwei Jahre jetzt. Ja. Und ist ja ein bisschen was passiert. Also ich meine, wir machen das jetzt hier, ist ja jetzt auch nicht so mega neu, aber konstant und auf die Bahn, dann Homepage, eigene Chat, eigene App im App Store, über unsere Kommunikationsmittel und so. Ja. Also wir haben ein paar Dinge am Start, die vielleicht noch nicht so jeder verfolgt.
Ich meine, das, was wir jetzt gerade machen, ist eigentlich das beste Beispiel. Hier sitzen drei Leute in einem sehr heißen Käfig. Einer hat die Möglichkeit, sich vorzustellen, was natürlich super toll ist für mich. Hier sitzen zwei andere, du und du, die schwitzen, euch ist heiß und ihr macht es einfach, weil es euch Spaß macht und ihr erwartet keine Gegenleistung. Und dass wir jetzt alleine hier sitzen, ohne dass einer von uns gerade Geld verdient oder irgendwas anderes dafür bekommt, beweist es. Und wenn es jetzt schon die fünfte Folge ist, beweist es zum fünften Mal.
Ja, das nehmen wir mal so an. Also machen wir auch, das kann vielleicht jeder nachvollziehen, wenn der Podcast hört oder vielleicht idealerweise auch selber macht. Du kriegst mit Leuten, die du intensiv vor dir sitzen hast und über Themen sprichst, kriegst du einen anderen Draht hin. Also du hast ein anderes Verständnis von der Person. Und das ist eben die Facette der Boys, die wir haben, ist ja riesengroß.
Genau.
Und ich freue mich auf jede weitere Facette, die ich kennenlernen kann, weil die Story dahinter, so gut wir uns jetzt schon kennen, die hat immer noch Facetten, die wir nicht wissen. Und das ist halt das, was ich so geil finde. Das ist mein Antrieb, hier zu sein.
Absolut. Das ist so dieser Deep Dive in die Person und in das, was aus dem Gespräch heraus entsteht. Und das kannst du nicht antizipieren. Aber du gehst am Ende damit raus, mit dem Gefühl, ich habe heute was gelernt, ich habe eine Connection aufgebaut und das war eine wertvolle Zeit. Und das
also, ist als geil. Ich zum Beispiel neu in der Gruppe drin war, ich kannte ungefähr 10, 12 Leute persönlich noch schon länger. Der Rest kannte ich nicht. Ich meine, es sind 58, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Und als ich dann bei dem ersten Meeting dabei war, waren natürlich sehr viele Gesichter dabei, die ich noch nie gesehen hatte, aber hinzugehen, mit denen zu reden, das war so locker, das war so cool. Und danach habe ich sogar einigen Leuten eine WhatsApp geschrieben und gesagt, hey, ich würde dich gerne besser kennenlernen, hast du mal Lust auf einen Lunch? Und diese Offenheit, die man dann erfährt und sich sofort zu treffen, ich meine, allein auch mit dir, Patrick, ne? Einfach mal, hey, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen und wir haben uns viel besser kennengelernt. Jan kenne ich ja schon ein bisschen länger. Das zeigt auch, wie ehrlich wir sind und wie offen wir sind. Und auch das ist ja eine Art des Gebens, dass man sich öffnet und dem anderen was über sich erzählt.
Klar, natürlich. Aber die Reise ist ja noch nicht vorbei. Also ich fange ja gerade erst an.
So, wir haben gerade mal die Tickets gekauft.
Genau, wir haben gerade immer Tickets gekauft. Wir sind noch nicht eingestiegen. Und alle, die hier hören, und wir haben ja auch schon ein paar Abonnenten, mehr als wir Mitglieder sind. Also das heißt, es gibt noch mal andere Leute, die...
Ja, 117.000 habe ich gelesen,
richtig? 4 Millionen. Ja. Nein, wir freuen uns natürlich mega über jeden, der das hier verfolgt und hört. Und da kommen noch ein paar spannende Sachen, da werden wir drüber berichten. Und ja, so... Wollen wir mal keinen Cliffhanger produzieren hier, die sind nämlich immer scheiße. Ihr kennt euch schon länger, also wir hatten gerade schon diesen Start so in deine History. Ihr kennt euch schon länger, du kommst ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und bist jetzt bei Lieferando und ich kenne dich als sehr sales-driven, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, das zieht sich auch wirklich durch bis zur Schulzeit. Also auch in der Schulzeit, Haki oder Hakan war derjenige, der immer die neuesten Gadgets hatte, der immer sich alles geholt hat und dann auf dem Schulhof wieder weiter vertickt hat. Wenn ich etwas gebe oder wenn ich jemanden connecte oder irgendwas für jemanden tue, dann mache ich das, ohne etwas dafür zu erwarten. Aber wirklich, ich hatte schon immer so ein Faible für Gadgets und alles Mögliche. Und ich hab mich dann halt also auch nie geschämt, dann zu sagen, hey, will jemand das haben? Ich habe sogar meine alten Poloshirts verkauft. Ja, also das habe ich auch getan.
Und übrigens, das Verschwitzte von heute, das verkaufen wir auch.
Ja, das wird versteigert. Das wird versteigert, ja. Genau, ja. Wir fangen Zweck. Bei einer Million an. Ja.
Richtig, guter Zweck.
Haki Ronaldo. Genau. Habe ich halt studiert nach der Schule und während meines Studiums habe ich, um Geld zu verdienen, Promotions gemacht. Damals gab es noch so Firmen, wo du Zigaretten-Promotions gemacht hast. Das wäre natürlich jetzt heutzutage undenkbar. Oder es gab damals eine Zeitschrift, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, Prinz. Da wurden immer
die
Veranstaltungen.
Gibt's die noch? Ich wollte gerade sagen, gibt es die noch? Ich weiß es nicht.
Ja, ja.
Aber jeder kennt sie, glaube ich.
Ja, genau. Und für die Zeitschrift Prinz Promos gemacht, um halt nebenbei Geld zu verdienen.
Daher kennen wir uns. Ja, ich wusste es doch.
Ja, und da habe ich halt gemerkt, dass durch meine authentische, offene, manchmal sehr lustige Art, ich einfach mit Menschen gut ins Gespräch komme. Und so bin ich dann halt im Vertrieb gelandet. Angefangen in der Filmbranche. Ist immer ganz cool, wenn man sagt, ich war in der Filmbranche, aber leider nie vor der Kamera, sondern halt im Vertrieb. Damals noch mit VHS-Kassetten.
Aber ist auch für Mädels gut eigentlich, oder?
Ja, ja. Also die Visitenkarte mit dem Firmenlogo, die war Bombe.
Die war Gold wert.
Voll der Magnet, ja. Also mit VHS-Kassetten im Vertrieb angefangen, bei Paramount Pictures, danach zu Universal Studios gegangen, DVDs und dann kamen die Blu-Rays irgendwann. Nach Universal in der Filmbranche geblieben oder in der TV-Branche dann. Dann bin ich zu Sky gegangen, Sky Deutschland, auch den B2B-Bereich gemacht. Nach Sky dann zu Nespresso, ein bisschen Kaffee verkauft, auch im Key-Account-Management B2B. Und nach Nespresso dann auch wieder Vertrieb, Groupon, habe den Vertrieb da geleitet, das Key-Account-Management. Und nach Groupon dann zu einem Abo-Verwalter, wo ich sehr viel über Abonnements gelernt habe, über Subscription Commerce. Und dann vor einem Jahr aufgrund des großen Netzwerkes und auch aufgrund der Branchenvielfalt, die ich so hinter mir habe, mich eben selbstständig gemacht als Unternehmensberater und Interim Manager. Und und das fing eigentlich relativ gut an, weil der erste Auftrag war direkt da am ersten Tag meiner Selbstständigkeit. Und so reichen sich die Auftraggeber gerade Hand in Hand. Und es macht halt sehr viel Spaß, diese verschiedensten Branchen kennenzulernen, verschiedenste Menschen kennenzulernen und dann auch Zusammenhänge zu sehen. Gerade wenn es um Kundenbindung geht, Nachhaltigkeit, ein ganz wichtiges Thema für mich. Und es macht halt unheimlich viel Spaß.
Und also du bist ein bisschen so hin und her. Du hast vorher studiert oder wie bist du da reingefallen?
Ja, also ich habe in der Uni Essen oder Uni Gesamthochschule Essen BWL studiert.
Yeah.
Das habe ich aber nicht abgeschlossen. Also ich bin dann während des Studiums sozusagen direkt in den Paramount-Job reingecastet worden. Und das war damals, das war 1900. Oh, also
lange her.
1996 war das halt ein super Hammer-Angebot und auch der Arbeitgeber war toll für Filmbranche. Und dann habe ich es getan. Und ich habe es bis heute keinen Tag bereut, dass ich diese Scheine nicht zu Ende gemacht habe.
Ist ein bisschen eine Sales-Attitude? Also ich kenne nicht nur einen, der das nicht gefinisht hat. Also ich bin der Zweite neben mir, hier in dem Raum zumindest.
Ich habe meine Studium auch nicht zu Ende gebracht.
Und habe dann auch gesagt, fuck it, ich habe jetzt alles, was ich brauche und jetzt ab in Sales und habe dann angefangen, Küchen zu bauen und zu verkaufen. Also ist vielleicht so ein bisschen, wenn man das erkennt, so ein Attitude-Ding. Aber macht es einen Verkäufertypen kompletter, wenn der viele Dinge anpackt oder wenn der sich spezialisiert auf einem Thema wirklich, wirklich gut ist? Was sagst du?
Also wenn man sich Vertrieb anschaut, wie Vertrieb funktioniert, ist eigentlich die Branche und das Produkt völlig irrelevant. Wichtig ist halt nur, dass man in der Branche, in der man arbeitet oder für den Auftraggeber, für den man tätig ist, dass man sich damit identifizieren kann, dass man in der Dienstleistung, in dem Produkt einen Mehrwert sieht für andere Menschen, weil ich finde, es ist unheimlich wichtig, dass man mit einer gewissen Leidenschaft das macht, was man macht. Und
das macht es ja auch glaubhaft
am Ende. Ja, das meine ich mit authentisch ganz am Anfang. Das war halt immer, ich habe auch Leuten und auch Kunden manchmal abgeraten. Ich habe gesagt, komm, das ist jetzt nichts für dich. Und zum Beispiel mein Firmenlogo, wenn man sich mein Firmenlogo anschaut, das ist ein Berg. Yeah. Jetzt würde man sagen, ja, typischer Vertriebler, Berg, Gipfel erklimmen, ich habe den Verkauf geschafft. Aber nee, den Gipfel zu erklimmen, den Verkauf zu schaffen, das ist erst der Anfang. Weil für die meisten Vertriebler ist es heutzutage leider so, und deswegen gibt es auch hier und da sehr viele schwarze Schafe, die sehen den Verkauf, das Produkt, die Dienstleistung, und dann freuen die sich und dann ruhen sie sich aus. Aber gerade weil das Thema Nachhaltigkeit für mich so wichtig ist, ich sage, wenn du auf dem Berg drauf bist und verkauft hast oder den Kunden gewonnen hast, dann geht es erst richtig los, weil dann hast du einen Überblick, was kommt danach, was ist noch möglich, den Kunden auszubauen, Cross-Selling, Upselling, Kooperationen zu schmieden. Und das ist eigentlich das, was richtig Spaß macht, wo du wirklich merkst, du bist nicht mehr der Verkäufer, sondern du bist der Berater für deinen Partner. Mhm. Und das halte ich für unheimlich wichtig, weil das ist das Nachhaltige.
Finde ich total spannend, dass du das aus der Perspektive betrachtest. Mich würde aber eine Sache jetzt mal kurz interessieren, und zwar ein bisschen zurückgespult. Wenn du anfängst, im Vertrieb zu arbeiten, wie hast du gelernt, mit dem Widerstand, der ja schon mal kommen kann, auf den Vertrieb an sich, umzugehen? Und wie hast du gelernt, das Ganze nicht persönlich zu nehmen?
Ja, eines der schwierigsten Aufgaben für einen Vertriebler, weil die meisten Vertriebler haben ein sehr starkes Ego. Und wenn sie eben dieses starke Ego haben und sie kriegen eine Absage, dann nehmen sie es meistens persönlich. Ich persönlich gehe damit so um, dass ich also eines der Dinge, die ich mir anmaße zu haben, ist Empathie.
Ja.
Und wenn man dann empathisch vorgeht und empathisch arbeitet und dann auch merkt, warum ist der Widerstand gerade da? Also was passiert gerade? Dann versuche ich herauszufinden, welcher Grund dahinter steckt. Also ist es dann wirklich der Grund, der gerade genannt wird, oder ist es was anderes? Und dann ist es auch die Kunst, wirklich mal loszulassen und sagen, okay, gut, ich merke, das passt gerade nicht, ich melde mich vielleicht im halben Jahr nochmal wieder. Aber wichtig ist zu erfahren, und das geht eben nur, wenn man authentisch ist. Das geht eben nicht mit dieser, ich sage jetzt so, dieser Autoverkäufer-Attitude, ne? So, ja, schön, dass Sie da sind, oh, super Wahl, dieser Wagen ist genau das Richtige für Sie. Damit geht es eben nicht, weil man muss wirklich ehrlich authentisch sein. Und wenn man dann ehrlich fragt, hey, sag mir doch mal, was ist der wahre Grund? Ne? Dann versucht man eine Lösung zu finden. Dann funktioniert es auch. Und dann nimmt man es auch nicht persönlich, weil der Kunde oder der Partner hat einen Grund, warum er das nicht macht. Und der Grund ist meistens nicht du als Person. Es sei denn, du kommst halt super unsympathisch rüber und kommst eben als Dieter Thomas Heck rüber. Dann nicht.
Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber wir haben ja so dieses LinkedIn-Thema, auf dem wir so ein bisschen aktiv sind, alles gut. Und da werde ich unheimlich oft angeschrieben. Jetzt bin ich ja auch aus dem Sales, auch wenn ich jetzt wenn die Ware lebt, die ich jetzt verkaufe, am Ende des Tages bin ich Verkäufer nach wie vor. Und da sind für mich, was der nackte Horror ist, ist unvorbereitete Akquisegespräche.
Ja.
Und die kriege ich jeden Tag.
Mehrmals.
Unfassbar. Und jeden Tag mehrmals mit Standard-E-Mails, mit Standard-Ansprachen, die dann auch teilweise ganz nett gemeint sind, aber die nicht auf mich eingehen und die gar nicht vorher checken, was ich mache. Und das finde ich so zum Kotzen. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was man, wenn man so ein Advice an jemanden hat, der im Sales tätig ist, ist, glaube ich, Vorbereitung, auch wenn es die extra Meile ist.
Ja.
Das ist das A und O, oder? Also wenn einer zu mir hinkommt und sagt, ja, wir können es schaffen, in Ihrer Branche, Denk KI und dies, das, Ihnen Ihre Auftragsbücher zu füllen, dann sage ich,
ja, zeig doch mal.
Voll geil. Wo kriegst du denn noch Sternegastronomie her hier in Deutschland? Weil ich kenne hier schon alle, aber mach doch ruhig mal noch ein Schösschen auf, kein Ding für mich. Und dann kommt irgendwann so, sind sie nicht auch in anderen? So, nein, bin ich nicht. Und das hasse ich wie die Pest.
Ja, mir geht's genauso.
Geht dir das genauso?
Ja, total. Also ich habe noch heute wieder 3 solcher E-Mails bekommen, 3 Kontaktanfragen, wo in der Kontaktanfrage genau das steht, was du gerade gesagt hast. Und interessanterweise haben diese Personen fast alle so den gleichen Subtext.
Voll, ne?
30.000 Reichweite. Erreichen Sie auch Millionen von in Ihrer Branche? Und wenn du dann die E-Mail liest, dann merkst du, der weiß gar nicht, in welcher Branche ich bin. Also er bietet mir gerade 1 Million Reichweite in meiner Branche an und die E-Mail ist so geschrieben, dass ich sehe, das ist eine ganz andere Branche. Und das, finde ich, gehört Vorbereitung gehört mit zur Nachhaltigkeit, weil dadurch zeige ich auch dem Partner, dass ich mich fokussiert habe, dass ich mich mit ihm auseinandergesetzt habe. Ich sage sogar meinen Mitarbeitern immer, wenn ich die auch coache oder wenn ich mit denen Kundengespräche vorbereite, hör dir, melde dich beim Newsletter an von deinem Partner. Check bei YouTube, welche Interviews hat der CEO gegeben, welche Krisen haben sie gerade, welche Potenziale haben sie gerade, dass wenn du mit dem Partner sprichst, dass du so auf ihn eingehst, dass er weiß, hey, der weiß genau, wovon er spricht. Der hat genau die Informationen, die mich gerade, entweder die mich gerade total stolz machen oder die mich gerade bedrücken. Und dann von vornherein schauen, dass man so ein Portfolio dabei hat, das man natürlich nicht sofort auf den Tisch legt, welche Möglichkeiten dann meine Dienstleistung hätte, um genau diese Punkte anzusprechen. Und alleine diese Kleinigkeit, was du gerade sagst, Patrick, diese Vorbereitung, das machen eben die wenigsten. Und die wenigsten gehen auch mit einem Ziel in einen Termin rein. Die gehen in einen Termin rein und sagen, ich stelle mal vor, fange an zu reden und hören gar nicht zu.
Stellen keine Fragen. Ja. Also erstmal dieses, was ein leidiges Thema ist, aber was leider die Wahrheit ist, merke ich in jedem Interview, was ich führe. Wer fragt, der führt, ist so. Und dann eben durch Fragen auch erstmal zu zeigen, dass man Hausaufgaben gemacht hat. Finde ich, also wenn mir einer sagt, ja, schreibt mich an und sagt zum Beispiel, interessante Branche, voll mega, habe ich nicht so oft. Wie kommt man denn auf die Idee, Sterne-Gastronomie zu machen? Ich habe da eine Idee für ein Produkt, das wird vielleicht passen, würde ich gerne abklopfen. Dann weiß ich, okay, der hat zumindest mal gecheckt, was ich mache. Mhm. Und damit hat er Interesse gezeigt und ich weiß, der hat schon mal Zeit investiert. Dann hat er bei mir schon einen Punkt gewonnen.
Ja.
Und dann würde ich dem vielleicht auch zuhören. Wenn er sagt,
genau,
diese Branche und sagt ja, nicht, in welcher Branche, denke ich mir, du Honk, dem ja, antworte ich gar nicht erst.
Ja.
Also, für alle Salespeople, Hausaufgaben machen.
In der Tat.
Und früh anfangen.
Hast du das denn von Anfang an so für dich gewusst, dass das so ist? Oder hast du das erlebt und gelernt? Bist du da hingekommen? Nimm uns mal zurück
ja, in
den ersten Moment, als du wirklich mit diesem Vertriebsthema für dich entschieden hast, das ist es und ich lege jetzt los. Und war das von Anfang an so oder war da eine steile Lernkurve?
Also eine Lernkurve habe ich ja immer noch. Also eine Lernkurve werde ich auch bis zu meinem letzten Atemzug haben. Also das ist auch so ein Punkt, den man als Vertriebler oder generell als Mensch mal sich eingestehen sollte. Weil auch wenn ich der Vorstandsvorsitzende von Apple oder von Microsoft bin, das sind gerade die wertvollsten Unternehmen, oder von Amazon, jeder Mensch, wirklich jeder Mensch, den ich begegne, kann irgendetwas besser als ich. Irgendwas wird da besser als ich können. Und man sollte sich aufgrund seiner eigenen Entwicklung oder aufgrund seiner eigenen Hierarchie oder was man erreicht hat, sich davor nicht versperren. Ne? Natürlich ist es eine Frage von Zeit, ob man wirklich mit jedem sich reden und unterhalten kann, um den Horizont zu erweitern. Aber ich versuche das so viel wie möglich zu machen, weil ich mit jedem Gespräch was dazulerne. Und um die Frage jetzt zu beantworten, ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass es so einen Punkt gab, wo ich etwas gelernt habe. Also es war wirklich so ein stetiges Wachstum. Ich habe so wirklich Learning by Doing. Ich habe mit jedem Termin damals, wie gesagt, mit VHS-Kassetten habe ich angefangen, mit jedem Mediamarkt, den ich besucht habe damals, oder Saturn, damals auch noch Pro-Markt gab es auch noch, habe ich durch die Reaktion allein, dass jeder Einkäufer andere Argumente hatte, hat ja wiederum gezeigt, du bist in der gleichen Stadt, Köln. Da hast du 7 Mediamärkte oder Saturns. Mhm. Und du hast 7 Einkäufer und jeder sagt dir etwas anderes, warum etwas gut läuft oder nicht gut läuft. Das beweist doch, dass jeder seine eigenen Sorgen hat, seine eigenen Qualen, seine eigenen Wünsche.
Und vielleicht auch eigene Qualitäten. Ne? Weil der eine ist gut im Verkauf, weil er das Produkt geil findet.
Ja.
Und der andere denkt sich so, nee, mein Lieferant ist der andere, den finde ich besser. Wenn es ein austauschbares Produkt ist oder ja, vergleichbar, dann machst du auch relativ genau, wenig dran in dem Moment. Ne?
Und daran merkst du halt, dass du dich auf jeden einlassen musst. Und auch zum Beispiel die Verkäufer in Abteilungen, wenn du da so richtige Filmfreaks gehabt hast, ne, wo so jemand kam und sagte, ja, ich suche gerade den Film, haben wir gerade nicht da, aber der neue mit dem und wo ist das so? Dann gibt er eine Inhaltsangabe, wo du denkst, du bist gerade wirklich im Film, dem kaufst du einfach alles ab.
Ja.
Und das kannst du hochskalieren bis zu Flugzeugturbinen, die du an Airbus verkaufst, wenn du General Electric heißt, wenn halt die Leidenschaft dahinter ist, das Wissen und genau, was braucht mein Partner gerade. Ich sage auch immer gern Partner, nicht Kunde, weil das ist die Essenz, um zusammenzuarbeiten und um nachhaltig zusammenzuarbeiten. Solange du ihn als Kunden betrachtest, bist du der Anbieter und er kauft von mir. Ist aber keine Partnerschaft.
Ja, Augenhöhe, ne? Also es ist auch ein Thema, was wir immer versuchen, dass wir bei uns sagen, dass jede Kommunikation mit Talenten sowie auch Auftraggebern auf Augenhöhe stattfindet. Das sind am Ende des Tages Partner, gebe ich dir recht. Und damit stellt sich keiner besser.
Ja.
Es ist jetzt egal, ob das in unter Köchen oder Gastronomen ist oder bei Ärzten ist, keine Ahnung was. Das ist auch ein Titel, macht das nicht.
Ja.
Also es muss das gleiche, Augenhöhe muss da sein, damit man eben, dass beide ein gutes Gefühl haben. Und das ist etwas Wichtiges.
Oder? Nicht nur in der Beziehung Partner, also Auftraggeber, Auftragnehmer, sondern aber auch innerhalb des Teams. Also sprich in der Teamführung. Wie oft man beobachtet man es, dass das Teamlead oder der Head of Sales oder wie man ihn auch nennen mag, immer von ihr spricht, ne? Wir vom Management haben entschieden, dass ihr jetzt das macht. Und allein das baut schon eine Barriere auf. Und deswegen versuche ich es, so oft es geht, das Wort ihr und ich zu vermeiden. Es gibt immer nur ein Wir. Ne? Wir als Team. Ja, und das ist bei mir mittlerweile so ins Fleisch und Blut gegangen, dass ich gar nicht mehr, sobald ich das Wort ich in den Mund nehme, im Rahmen meiner Mitarbeiter, fühle ich mich irgendwie komisch. Da fühle ich mich irgendwie unpassend.
Mhm. Gab es, du sagst, du hast so eine stetige Entwicklung gehabt und bist so in diesen ganzen Sales so gewachsen und hast dich entwickelt. Hast du nicht so Momente, also weil ich denke gerade drüber nach, ob ich die hatte, wo du so richtig gegen die Wand gefahren bist und dann diese Sales Milestones, wo man richtig lernt, wo man denkt, okay, hier musst du ganz was anders machen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also so auf eine Entwicklung aufgrund von Kritik, eine Entwicklung aufgrund von Misserfolg, ist ja meist die hängen bleibt,
ja.
Die dann in dem Moment viel kritischer genommen wird, als sie am Ende des Tages ist. Und hinterher guckt man eher wohlwollend auf diese Situation zurück, weil man weiß, sie hat es einen entwickelt. In dem Moment ist es der größte Fuck-up deines Lebens und du trinkst 471 Bier darauf oder so. Hattest aber du das mal?
Ja. Aber bei 471,
dann wirkt das auch 5%, ja, dann hast du recht. Ja,
genau.
Ist gut. Also, was es bisher tatsächlich noch nicht gab, sonst würde ich es ja nicht jetzt noch machen, war ein Niederschlag, wo ich gesagt habe, das ist nichts für mich. Also das ist nicht meine Branche, sonst würde ich das ja nicht bis heute machen. Aber es gab natürlich sehr viele Rückschläge und sehr viele sehr harte Neins und auch sehr unfaire Neins. Ich kann mich an einen Fall erinnern, als ich bei Groupon gearbeitet habe, wo ich dann mit meinem ehemaligen Arbeitgeber, also obwohl es dann mein ehemaliger Arbeitgeber war, einen Deal einstielen wollte, wo ich dann diese E-Mail bekommen habe, die haben mich ja noch gesiezt, eine andere Abteilung. Ja, Herr Celebi, bitte sehen Sie davon ab, uns weiter E-Mail zu schicken. Sie sind bei uns auf der schwarzen Liste, das wird nichts. Und ich meine, das ist ja mal eine schöne, grundlegende Aussage. Und diese E-Mail, die habe ich natürlich immer noch gespeichert, weil ich die nämlich gern bei Coachings benutze. Weil es nämlich ungefähr 8 Monate später von der gleichen Person die E-Mail gibt, Mensch, ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Ich glaube, das wird ein richtig tolles Ding mit uns beiden. Und dazwischen ist aber viel passiert. Dazwischen ist sehr viel Frust passiert. Dazwischen ist sehr viel, wie mache ich jetzt weiter passiert. Weil was einen halt echt herausfordert, sind genau solche Sachen. Wenn du so ein glasklares Nein bekommst. Wichtig ist nur, dass das Nein auf Dingen basiert, wo du der Meinung bist, du kannst es ändern. Oder wo du der Meinung bist, dass die Basis sich verändert hat.
Nimm uns mal mit in dem Moment. Wie hast du in dem Moment gedacht? Und wie hast du entschieden, dass du weitermachst oder dass sich das nicht aufhält?
Ich bin total sauer geworden, weil ich nämlich wusste, warum dieses Nein kam und weil ich versucht habe, diesem Herrn zu erklären, dass das aus einer Zeit stammt, die sich jetzt bei Groupon verändert hat. Es ist nicht mehr so wie damals. Also die Grundlage ist eine ganz andere jetzt. Und deswegen hat es mich geärgert. Also das hat mich total geärgert. Und dann habe ich halt durch verschiedenste Wege und Kanäle und mein Ex-Geschäftsführer von Universal Pictures, der hat mal zu mir gesagt, also wer den Celebi von der Tür rausschmeißt, der klettert hinten aus dem Fenster wieder rein. Ich habe halt einen Weg gesucht, doch an einen Termin zu kommen, den ich dann halt gefunden habe. Und um wirklich, dass man mir einfach nur zuhört. Und aber ich war auch sehr offen und ehrlich. Ich habe die Dinge zugegeben, die falsch gelaufen sind. Ich habe auch die Dinge zugegeben, die wir immer noch damals dann nicht so gut gemacht haben. Ich habe aber auch aufgezeigt, was jetzt anders ist, was zugunsten dieser Firma wäre. Und daraus ist dann halt eine nachhaltige Partnerschaft geworden und die schwarze Liste wurde weiß.
Geil.
Das ist ein, das ist eine starke Geschichte, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, wahrscheinlich auch einige, die jetzt zuhören, die sagen, da hätte ich jetzt gar nicht weitergemacht. Das hätte mich jetzt gestoppt. Und wie bist du zu dem Punkt gekommen, dass dich sowas eben nicht auffällt?
Weil ich denke, dass jeder Mensch für das, was er gerade sagt oder macht, einen guten Grund hat. Also es gibt einen guten Grund. Ich setze nie Bösartigkeit voraus. Es sei denn, ich habe mich vorher mit ihm vielleicht mal in meiner Jugend geprügelt und seine Freundin angebaggert, dann gut, dann wird daraus nichts mehr mit dem Deal. Aber solange dieses Nein auf Dingen beruht, die aus seiner Sicht sachlich sind. Und er entscheidet ja auch im Sinne seiner Company. Weil persönlich gegen mich kann er ja nichts sagen, weil er kannte mich nicht. Auch wenn es mein ehemaliger Arbeitgeber war, es waren 2000 Mitarbeiter. Das heißt, ich wusste, es hat nichts mit mir persönlich zu tun. Das hat was Sachliches. Und wenn es was Sachliches ist, dann wird er seinen guten Grund haben. Und diesen guten Grund muss man respektieren, weil auch er hat seine Ziele, er hat auch seinen Chef und will es wahrscheinlich nicht riskieren, dass wieder so eine Blamage passiert.
Klar.
Dass er nicht intern sagt, ey, hör mal, hast du ja nicht gelernt vor einem Jahr, das ging doch voll in die Hose, jetzt schon wieder. Und daher ist es wichtig, ihn genau da abzuholen, dass er das Vertrauen bekommt, dass es doch anders sein könnte. Und das war dann sozusagen meine Aufgabe.
Glaubst du, dass man so einen Switch auch schaffen kann, wenn einer persönliche Gründe hat? Also wenn eine Unsympathie oder eine da ist, im Raum ist, den zu überzeugen, dass man doch nicht so ist. Also weil manche lassen sich ja blenden von so einem ersten Eindruck oder einem falschen Wording oder einem schlechten Tag oder so. Ja. Ne? Und da stehst du da gerade im Sales, kann dir das ja passieren, dass du irgendwie da reinstolperst und willst eigentlich nur das Allerbeste für beide Seiten und am Ende des Tages ist so, der Blitz hat eingeschlagen, die Oma ist gerade gestorben, der Hund ist überfahren worden, keine Ahnung was, und du hast einfach Pech, in so eine Situation zu kommen. Das wird auf dich als Person abgelegt.
Ja.
Kann man das schaffen?
Ich denke ja, mit zwei Sachen. Einmal mit Ehrlichkeit und mit Humor. Aber wichtig ist, dass die Unsympathie wirklich nicht auf einer Historie basiert, wo was vorgefallen ist. Was weiß ich, habe den Hund von ihm überfahren, dann bringen auch die besten Argumente nichts mehr.
Das ist ein neuer Kopf.
Aber wenn die Unsympathie aufgrund des ersten Eindrucks entsteht, dann zieht man sich zurück und reflektiert. Wie bin ich rübergekommen? Hatte ich vielleicht einen schlechten Tag? Habe ich das Wording falsch genutzt? Was ist passiert? Manchmal ist es auch wirklich nur, du hast die Haare falsch gehabt. Ja? Vielleicht kam ich rüber wie so ein geleckter Affe. Ne? Kann ja auch sein. Und dann gibt es halt, wie gesagt, zwei Sachen. Ehrlichkeit und Humor. Ehrlichkeit ist, dass man dann diese Person nochmal kontaktiert und sagt, ich habe nochmal nachgedacht. Und ich glaube, ich hatte nicht so einen guten Tag und ich habe vielleicht ein paar Dinge gesagt, die anders rübergekommen sind, als sie eigentlich gemeint waren. Ich hatte nicht die Möglichkeit, Ihnen das genau zu erklären. Daher vielleicht nochmal schriftlich per E-Mail, ist die eine Sache. Mit Humor, da kann ich mich an eine Sache erinnern, und zwar Einkäuferin in einem Mediamarkt. Ich weiß nicht, warum, aber die war von Anfang richtig, die hat richtig Haare auf den Zehen gehabt. Aber ich wusste, die ist zu allen Außendienstlern so. So Außendienstler, die Zecken der Nation, ne? Und dann hat die so ruppig mit mir gesprochen, habe ich so angeschaut, weil ich, sagen Sie mal, wieso flirten Sie ja nicht die ganze Zeit mit mir? Ne? Da hat die angefangen zu lachen, und da war alles super. Danach war alles super, ja. Also wirklich, da ist jemand böse zu dir, die so, warten Sie draußen, ich habe noch keine Zeit für Sie. Also richtig, so richtig herablassend, ja. Und wenn du dann natürlich etwas sagst, womit sie gar nicht rechnet, wieso flirten Sie die ganze Zeit mit mir? Da ist sie erstmal so geschockt und dann, ich meine, hätte auch sein können, dass sie mich rausgeschmissen hätte.
Klar,
hätte
ja gar nicht rausfliegen können.
Ja. Aber gut, die Situation wäre danach nicht schlechter gewesen.
Ja, die als war vorher. Eh schon scheiße.
Ja, die war eh schon kacke.
Ja.
Und deswegen, aber das hat dann halt eingeschlagen. Und danach geduzt, Mittagessen ab und zu, es war total super. Ja. Also Humor und Ehrlichkeit.
Ja.
Und Ehrlichkeit basiert auf Selbstreflexion.
Ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Fähigkeit zu haben, reflektieren zu können und auch sich selbst mal rückwirkend in Frage zu stellen, ob das alles so auf dem Punkt war oder eben nicht. Und ganz klar zu lernen, keine Annahmen zu machen, sondern zu fragen.
Ja, ganz toller Satz. Da möchte ich meinen ehemaligen Geschäftsführer von Groupon zitieren. Und sein Zitat habe ich immer im Kopf. Never assume, always check. Ne? Weil die meisten falschen Entscheidungen beruhen auf Annahmen. Ja, aber ich habe doch angenommen, das steht im Vertrag. Aber ich habe doch angenommen, Sie haben es verstanden. Aber ich habe doch angenommen. Und deswegen lieber zweimal checken. Und bevor man eine Entscheidung trifft, die Fakten von verschiedenen Abteilungen sammeln. Also wenn jetzt ein Mitarbeiter auf mich zukommt und sagt, hey, das Engineering will das nicht reinprogrammieren, weil die haben keinen Bock drauf. So, das ist jetzt die Aussage meines Mitarbeiters, um eine Funktion reinzuprogrammieren. Dann frage ich aber auch andere Abteilungen. Oder ich frage die Abteilung selber, hey, was sind eigentlich die Gründe, warum ihr es nicht wollt? Ne? Und dann sammelst du die Fakten. Dann kommt am Ende kommt meistens raus, dass einige in dieser Kette eine falsche Annahme getroffen haben. Oder dass sie aber, Moment, das ist gar nicht der Grund oder das ist gar nicht gewollt. Wir wollen es so. Und am Ende klappt es dann.
Information, das ist A und O, ne?
Ja.
Ja.
Information, Kommunikation.
Und Transparenz.
Naja, ich glaube, das Thema Annahmen machen und Dinge persönlich nehmen sind Riesenhürden für manche Leute. Und da kann ich mich auch nicht von frei machen. Ich habe das auch alles durchlebt.
Ich auch
und
nicht.
Erlebt.
Ist und jetzt nicht so,
dann müsste ich lügen. Aber wenn man das einmal verstanden hat, dass es meistens so ist, dann schütt ruhig ein.
Okay. Wir haben gesagt, wir sind in der Sauna, wir haben 48 Grad, also wir müssen Wasser trinken. Sorry, Leute, das ist nur so.
Du kannst auch gerne mal, genau, mach mal eine Runde.
Hakan gibt einen aus.
Ja.
Voll gut.
Wo waren wir? Beim Thema Annahmen und ja. Dinge persönlich nehmen. Wenn man das einmal verstanden hat, dann ist ja die Welt plötzlich eine andere. Und das ist ja wunderbar, wenn man verstanden hat, dass es eben meistens nicht um einen selbst geht, sondern dass man höchstens die Projektionsfläche für etwas ist, was der andere gerade durch seine Brille sieht. Und wenn man verstanden hat, dass das Thema Annahmen kein gutes ist, sondern dass das immer dazu führt, dass man im schlimmsten Fall mehrere Realitäten im Kopf erstmal erlebt,
ja.
Was völlig unnötig war, weil es gibt nur die eine, die dann tatsächlich passiert und man hat Energie verbrannt. Und die kann einen wiederum bremsen. Und wenn man das verstanden hat, das war für mich ein steiniger Weg, dahin zu kommen. Und ich bin froh, dass ich mittlerweile da bin, dass ich sagen kann, hey, ich frage.
Genau.
Ich lasse das einfach sein, darüber nachzudenken, ja. Was denn sein könnte. Und ich weiß nicht, das geht euch vielleicht auch so. Ja. War also für mich ein Riesenlearning.
Ich habe ja Zwillinge, die übrigens heute eingeschult worden sind. man hört es immer wieder, aber Kinder sind echt das beste Beispiel.
Absolut.
Kinder fragen andauernd, warum? Die Eltern nervt es zwar, aber eigentlich ist das die grundlegende Frage. Warum? Warum? Aber auch, warum hat sich der Partner für mich entschieden? Also jetzt nicht der Ehepartner, sondern halt der Kunde. Ne?
Ja, ja.
Auch das ist wichtig zu erfahren. Warum haben sie sich für uns entschieden? Weil das sind auch Learnings, die man wiederum auf andere Kunden, auf andere Branchen adaptieren kann. Dieses Warum ist unheimlich wichtig.
Absolut. Und da auch ohne Bewertung das zu diskutieren. Ne?
Ja.
Das hilft auch häufig, um weiterzukommen. Ich würde gerne noch mal eine Frage stellen zu der Laufbahn von Anfang bis Ende, was so der eine große Aha-Moment für dich war, wo du gemerkt hast, das ist es, oder jetzt habe ich richtig was verstanden gerade.
Das war tatsächlich der Fall, den ich gerade geschildert habe.
Okay.
Also mein Wechsel von Nespresso zu Groupon war auch generell ein ziemlich krasser Karrierewechsel, weil ich habe dann gewechselt vom Key Account Manager zum Senior Director Key Account, wo zwei Stufen dazwischen sind. Und der Wechsel wurde mir ermöglicht, weil halt der Geschäftsführer damals sehr viel Vertrauen in mich hatte und hat gesagt, hey, wenn das vielleicht jemand machen kann, dann vielleicht du. Deswegen probier es. Du hast keinen Druck. Versuch es einfach. Wenn es klappt, ist super. Daran glaube ich. Wenn es nicht klappt, ist auch nicht schlimm. Dann mache ich den Bereich zu. Druck.
Ne? Druck. Du hast keinen Druck, aber ja. Alles hängt an dir.
Ja, und, cool. Und diese Geschichte mit dem ehemaligen Arbeitgeber war halt eines der ersten Sachen, die ich so angenommen habe, weil natürlich, wenn man irgendwo neu ist,
ja, ist ja klar.
Dann guckt man halt im Netzwerk, ne? Wo habe ich Kontakte, wo kann ich so den ersten Erfolgsmoment reinholen. Und als ich da eben am Ball geblieben bin und wo am Ende diese E-Mail wirklich war, ey, super, tolle Kooperation, wir freuen uns auf die Partnerschaft, diese 6 bis 7 Monate, die zwischen der Blacklist und dann der, wir sind alle ganz toll, die haben mir halt gezeigt, es ist alles möglich. Und in meinem Lebenslauf, da steht ein Motto, die Frage ist nicht, ob etwas möglich ist, die Frage ist, wie es möglich ist. Und solange Menschen entscheiden, und wir sind, glaube ich, noch weit davon entfernt, dass die meisten Entscheidungen von Maschinen getroffen werden. Aber solange Menschen entscheiden, hast du immer die Möglichkeit, durch Interaktion, durch Erklärungen diese Entscheidung zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen, aber nicht um jeden Preis eben. Da ist wieder das Thema Ehrlichkeit und Authentizität. Mhm. Authentizität, was für ein Wort. Ja,
aber ist true. Also, so people's business is people's business. Mhm. Und schmiedet auch, wenn man da im Sales einmal so einen Stein im Garten hat bei jemandem, das schmiedet ja auch so eine, das ist eine wirkliche Partnerschaft. Also ich habe so ein paar Dinge, wo sich eine Karriere verändert, wenn man in eine andere Branche wechselt, so dass man sich mit Wehmut von seinen Kunden verabschiedet, weil du weißt, die wirst du höchstwahrscheinlich erstmal jetzt nicht mehr sehen, weil es ein völlig anderer Markt, völlig andere Branche, wie auch immer ist. Und es dir wehtut, diese Partnerschaft aufzugeben, dass du so einen Trennungsschmerz hast zu deinen Kunden. Ja. Das ist schon ein hartes Empfinden, finde ich. Also das hat mich jedes Mal überrascht, wie dann so ein Tagesgeschäft und nur so ein Job, wie der darf dann eine emotionale Bindung zu so einem Produkt, zu so einer Firma, zu deinen Kunden oder zu deinen Partnern gibt. Und wenn du dann da loslassen musst, da habe ich auch schon so in meiner Vorstellungsrunde meines Nachfolgers oder so, da hat man dann schon mal so ein Tränchen im Auge und denkt so, ja, wir werden es wahrscheinlich nicht mehr so oft sehen.
Aber da möchte ich ja nochmal kurz auf das Firmenlogo, den Berg, zurückkommen. Wenn du eben auf dem Berg draufstehst und schaust, was alles möglich ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du da mit diesen Partnern, die du dir aufgebaut hast, doch irgendwie mit dem neuen Lebensabschnitt eine Kooperation machen kannst. Und das ist auch wirklich so passiert. Und wir heißen ja Beyond Boys, also darüber hinaus. Viele denken ja, Beyond heißt dahinter, ist aber nicht richtig, sondern Beyond heißt darüber hinaus. Und meine Firma zum Beispiel, Beyond Sales, ist genau das. Sale ist nicht Sale, sondern darüber hinaus. Was kommt danach? Partnerschaften, Kooperationen, mit dem Kunden wachsen. Und was ich zum Beispiel erst noch letzte Woche zu meinem Key-Accountern gesagt habe, ist, ihr müsst euren Partner so gut kennen, dass ihr jederzeit bei ihm anfangen könnt zu arbeiten. Und wenn du dieses Wissen hast, dieses Bonding mit dem Partner, dann wirst du nicht mehr als Verkäufer wahrgenommen. Du wirst als Berater wahrgenommen, du wirst sogar angerufen, du wirst gesagt, hey, ich habe gerade diese Herausforderung, was würdest du tun? Und das ist dann die Königsdisziplin.
Super wertvoll. Das ist echt Königsdisziplin. Also wenn Kunden dich anrufen und um Meinung fragen und Advice und du weißt einfach so, da ist kein Torwart gerade drin. Du kannst jetzt quasi jedes Tor schießen, aber das nicht ausnutzt.
Genau, weil langfristig ausnutzen denkst, tut man nämlich nur einmal.
Richtig.
Ja. Gibt es etwas in deinem Bereich, woran du glaubst, was andere aus deinem Bereich vielleicht für verrückt halten?
In meinem Bereich, meinst du also privat oder?
Nee, also im Sales-Bereich oder in dem, was du bist, was du tust, was du lebst. Ja.
Also
im positiv verrückt.
Ja, ja. Ich habe ja schon, glaube ich, weiß ich, habe ich es gesagt? Ja, als wir über Lefrando gesprochen haben, dass ich mich von der App inspirieren lasse, was ich gerade essen möchte. Ich lasse mich halt sehr gerne inspirieren, weil ich einfach sehr, sehr offen bin. Und wenn man sich gerne inspirieren lässt, trifft man auch manchmal sehr spontane Entscheidungen. Und zum Beispiel diese Entscheidung, dann damals von Nespresso zu Groupon zu gehen, also von Premium zu Schnäppchen, ne? Ist ja eine ganz andere Welt, ne? Nespresso und alles ist schick, George Clooney, Anzug, Krawatte. Und Groupon, hey, hier, alles billiger, 50% Gutscheine, ne? Das ist ein ganz anderes Business. Der Geschäftsführer hat es mir damals so toll erklärt, was für ein Produkt das ist und was man damit erreichen kann, dass es eben Online-Marketing und Online-Vertrieb vereint ist, dass es so spannend war, dass ich eben sehr spontan die Entscheidung getroffen habe, das zu tun. Also und dann habe ich halt gekündigt und bin dann zu Groupon gegangen. Und genauso, als ich letztes Jahr mich entschieden habe, mich selbstständig zu machen. Ich meine, meine Kinder waren damals gerade 4 Jahre alt, Haus muss bezahlt werden. Klar will man dann lieber einen festen Job haben als safe. Natürlich habe ich auch Bewerbungen gehabt, aber irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, du hast so ein Netzwerk, du hast so eine Branchenvielfalt aufgebaut, probier's doch einfach mal. Und dann ist es aber wichtig, es wirklich zu probieren, sich darauf zu fokussieren. Weil wenn ich mich dazu committe, aber trotzdem nebenbei Bewerbungen laufen habe und Termine wahrnehme, dann habe ich immer im Hinterkopf, ja, was ist, wenn ich ein Angebot bekomme? Deswegen habe ich es wirklich gesagt, ich bewerbe mich jetzt nicht mehr, ich höre auf damit und ich mache das jetzt. Und ich habe es bis jetzt toi 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 nicht bereut Und wenn das so weitergeht, war das beruflich eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Wenn es so weitergeht.
Genau das Gleiche habe ich auch, als ich so eine ähnliche Situation gehabt, wo ich aus dem Unternehmen ausgeschieden bin und dann quasi die Idee auf einer Heimreise, so von Frankreich ist dann die Idee meines Business entstanden und dann war das Logo fertig und so. Aber in der Zwischenzeit hatte ich ja das gleiche Thema, zwei kleine Kinder und so der sichere Hafen und so weiter. Und dann habe ich halt auch so Verhandlungen gemacht und auch so psychologische Bewertungen mitgemacht und Vorstandspräsentationen und so, weil ich auch daran interessiert war, so ich habe keine Chance, also nutze sie, ne, guck mal weiter. Am Ende des Tages hatte ich immer einen Arbeitsvertrag da liegen, einen fertig unterschriebenen, wo auch immer ganz gute Zahlen drauf standen. Und ich habe dann gesagt, ne, ich mach das nicht. Und meine Frau hat mich gehasst.
Bist du denn verrückt?
Bist du verrückt? Ja. Das ist der sichere Hafen und du willst hier diesen Traum. Ja. Am Ende des Tages ist es gut, dass sie an mich geglaubt hat und ich das eben nicht gemacht habe, weil mein Herz war schon längst woanders. Aber du gehst ja halt trotzdem so, ist es der richtige Weg? So, bricht mir das Genick oder nicht? Ja. Und dann lustig. Aber gut, wenn man sich dafür entscheidet und
Fokus,
Fokus, ja, voll.
Auch im Vertrieb, ne? Fokus. Das, was du gerade sagtest, sich vorzubereiten, heißt sich zu fokussieren auf den Termin und zu wissen, worüber man spricht und worüber man sprechen möchte. Das ist auch alles Fokus. Nicht Fortfokus, sondern.
Richtig. Und ich glaube auch, ganz wichtiger Punkt, wenn ich jetzt das so raushöre bei euch beiden, ist ja auch so ein Gefühl dafür zu entwickeln, gerade wenn man solche Angebote bekommt. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn es eben nicht funktioniert, was ich da gerade vorhabe? Nämlich diesen Traum zu leben. Das Schlimmste ist doch höchstens, dass ich was anderes annehme. Weil ich habe ja offensichtlich die Fähigkeit.
Ja, klar. Also wenn man das realisiert, dass man sagt, so, wenn das jetzt nach hinten losgeht, dann wird es halt vielleicht
eine andere Firma. Ich meine, dieser Zweifel, der ist ja menschlich und den hat jeder von uns erlebt. Den hat jeder von uns, den erlebt man ja trotzdem auch zwischendurch nochmal, je nachdem, wie der Tag halt gerade war, meinetwegen. Voll. Aber ist das nicht geil, diesen Glauben zu haben und danach zu handeln? Also mir gibt das immer mega Energie, wenn ich weiß, ey, ich mache das ja hier jetzt, weil ich das entschieden habe. Also gibt es doch gar nichts.
Nein, das
ist es Beste, gibt doch eigentlich nichts, was passieren kann.
Ja, die Zweifel hast du, die habe ich ja auch. Ich habe ja auch Zweifel. Was ist eigentlich dann nächstes Jahr? Ne? Ich meine, aktuell bin ich in der glücklichen Situation, dass ich sogar schon 1, 2, 3 Aufträge ablehnen musste, weil ich einfach Single Person bin. Ich bin keine große Firma mit 4, 5 Beratern, wo ich jemanden hinschicken kann. Ich bin Allein-Performer. Und und da denke ich mir einfach, okay, Zweifel gibt es überall, die gibt es aber auch in der Festanstellung. Also wie ist das berühmte Zitat zum Thema Sicherheit? Na, wer weiß es? Was ist das? Ist es nicht sicher außer Tod und Steuer?
So, ja, also, stimmt.
So, und wenn man gerade auch in so einem Alter ist wie ich, also sprich im knapp über 30 oder fast 50, dann hat man viele Firmen hinter sich und man weiß, es kann überall, jederzeit von heute auf morgen die Abteilung geschlossen werden, die Firma wird zugemacht.
Sicher ist nichts.
In meiner allerersten Woche bei Groupon, ist jetzt kein Witz, in meiner allerersten Woche wurde announced, dass Groupon 50% der Mitarbeiter abbauen möchte. In meiner ersten Woche. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe?
Voll geil.
Ja.
Ne? Mich trifft's nicht.
Nicht.
Ja, und am Ende hat's mich nicht getroffen, worüber ich mich gefreut habe, aber sicher ist wirklich nichts.
Wir haben jetzt so ein bisschen uns in diesem, in deinem Sales, in der Historie, wir haben so in den letzten 2 Folgen, glaube ich, in den letzten 2 Folgen, wo wir das Thema so Werte und Antrieb, ich glaube, 2 Folgen haben wir das mal gehabt. Und ich glaube, das ist ein Thema, was wir einfach so hier nochmal mit einbauen wollen, um einfach mal zu checken, was ist so ein.
Ja, was treibt dich an? Was sorgt dafür, dass du morgens aufstehst? Mit Freude.
Ja.
Und Freude ist ja zum Beispiel schon so ein Wert.
Also aktuell, und das wird, glaube ich, noch lange so bleiben, stehe ich morgens deswegen auf, weil meine Kinder mich wecken, weil die sehr früh aufstehen. Aber ich weiß, was ihr meint. Also so ein paar Werte. Ich habe ja ein Wort sehr oft fallen lassen, das Thema Nachhaltigkeit. Und aktuell, on vogue denn je, allerdings dann betrifft es halt Ernährung und Müll und so weiter, aber das Thema Nachhaltigkeit im Leben. Also ich hoffe und mir wurde von vielen Seiten bestätigt, dass es eben nicht so ist. Ich hoffe, dass wenn ich irgendjemanden anrufe, irgendjemanden anschreibe, er nicht das Gefühl hat, der meldet sich jetzt bei mir, weil er was will. Es gibt nämlich Menschen, Da weißt du ganz genau, wenn sie sich, wenn die dich anrufen, die wollen irgendwas. Kommt gleich.
Richtig. Es kommt erst so ein bisschen, ne? Wie läuft sonst so? Und ja, ja, so. Ja, übrigens, kannst du mir helfen.
Genau, ja. Und das Wichtige ist eben diese Ehrlichkeit. Also entweder rufe ich an und sage, hey, du hör mal zu, ich habe mich jetzt bei dir 2 Jahre nicht gemeldet, aber ich habe gerade die und die Herausforderung und du könntest mir helfen. Deswegen habe ich dich jetzt angerufen. Ne? Also sag's ehrlich.
Ja, straight.
Aber sich auch wirklich zu melden, weil einen der Mensch interessiert. Und das praktiziere ich, und zwar seit Ewigkeiten. Ich rufe regelmäßig bei Freunden an. Ich frage, wie es denen geht, weil ich wirklich wissen möchte, wie es denen gerade geht. Klar, man hält sich dadurch das Netzwerk aufrecht, aber ich halte es mir ehrlich aufrecht. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Werte, die ich habe, was wiederum mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Und wieder mit dieser Mentalität, dass ich nichts erwarte, wenn ich was gebe, dass man das praktiziert.
Ja, also da können wir auf jeden Fall einen Haken dran machen. Das ist ein wichtiges Learning, weil wir alle schon, weil wir alle genau das auch schon erlebt haben. Gehe ich jetzt mal von aus, auch alle da draußen, da ruft einer an und du weißt genau, alles klar.
Genau. Und passen halt dazu eben Ehrlichkeit, Authentizität. Also ich habe noch nie gehört, also zumindest hat es mir noch keiner gesagt, dass ich falsch rüberkommen würde, dass ich irgendwie, im Gegenteil, mal auf so einen Mensch, lass doch jetzt mal den Witz sein oder sag das bitte nicht. Also wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, dann besonders in ihrer Heimat, weil sie ist nämlich aus der Ukraine und da wird noch sehr viel Wert auf Etikette gelegt und wie man sich in der Familie verhält. Ja, die immer Schiss, dass ich irgendwie... ja, das Gute ist, die verstehen mich da nicht, ne? Aber dass ich was Falsches sagen könnte, weil ich es einfach aus Humor sage. Ne? Und das ist auch eines meiner Werte, auch wenn es vielleicht kein Wert ist, aber Humor, weil ich glaube, es vergeht kein Meeting, keine Videokonferenz, kein Gespräch, wo ich nicht irgendwas aus mir rausflutscht, was eigentlich nicht raus sollte, was aber am Ende vielleicht total ehrlich rüberkommt, aber dann wiederum lustig rüberkommt. Und sind, glaube ich, so die Dinge, die mich ausmachen, die für mich wichtig sind.
Das Leben nicht immer so bitter ernst zu nehmen.
Ja, und sich selber nicht ernst zu nehmen.
Und sich selber
vor allem. Das ist ganz wichtig, sich selber nicht ernst zu nehmen. Ja,
ja. So wichtig ist man nämlich auch gar nicht.
Nee, ist man nicht. Nein.
auch wenn viele Hörer vielleicht jetzt erschrocken sind. Nein, so wichtig ist man nicht.
Ja.
Was hält dich denn nachts wach, außer deinen Kindern?
Über das Thema habe ich heute noch mit meinem Heilpraktiker gesprochen, das ist mein Nachbar. ich schlafe tatsächlich sehr wenig. Das war aber schon immer so und ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist nicht so, dass ich nachts wach bleibe, weil ich grüble, sondern aktuell schaue ich mir zum Beispiel nachts immer 2, 3 Folgen von Beverly Hills 90210 an. Das hält mich dann wach.
Kann man ja mal nachholen. Ne?
Ja, ich bin jetzt bei der 4. Staffel, es gibt 10 und pro Staffel, glaube ich, 14 Folgen. Das ist tatsächlich eines der Dinge, die, glaube ich, auch dafür sorgen, dass ich so humorvoll bin und dass ich nicht grüble. Ich meine, natürlich denke ich über sehr viele Sachen nach. Aber ich habe letztens bei Facebook noch oder bei YouTube, weiß ich nicht mehr, aber es ist letztens auch schon 2, 3 Jahre her, von so einem buddhistischen Guru, der hat dann so ein Schaubild gemacht. Ich versuche es mal zusammenzubringen. Do you have a problem? No. So why you're worried? Do you have a problem? Yes. Can you change it? No. So why you worry?
Das kenne ich
auch. Do you have a problem? Ja. Yes. Can you change it? Yes. So why you worry? Also egal, was am Ende rauskommt, why are you worried? Ich meine, natürlich, es gibt sehr viele Schicksalsschläge, wo man wirklich worried ist. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es geht dann mehr um die Dinge, wenn man sich heutzutage überlegt, über was sich Menschen Gedanken machen, über was sie sich aufregen, über was sie wütend werden, dann denkst du dir, mein Gott, ey, fahr bitte mal 8000 Kilometer weiter in den Osten, stell dich mal in die Wüste und hör die Bombeneinschläge dir zu, dann hast du ganz andere Probleme. Denkst du nicht über Mülltrennung nach oder, ich meine, das ist natürlich wichtig, ne? Also nicht falsch verstehen, aber
selbstverständlich.
Ihr wisst doch, was ich meine.
Ja. Das ist richtig.
Das ist auch ein schönes Synonym gewesen, das mit dem Mülltrennung.
Richtig, die Mülltrennung ist das deutsche Kind.
Was macht dich glücklich?
Mich machen wirklich meine Kinder extremst glücklich. Mich macht's glücklich im Business-Kontext, wenn ich die Möglichkeit bekomme, Dinge mitzuverändern, mitzuformen, vielleicht sogar ein Game-Changer zu werden, weil ich auch gerne outside the box denke. Und wenn ich diese Möglichkeit bekomme, und das Gute ist, als Berater hast du diese Möglichkeit, weil als Berater wirst du genau deswegen geholt. um zu analysieren, um zu sagen, wie könnte man es anders machen. Und das ist der schöne Unterschied zum Angestellten, wo du dich halt in das Gerüst einfügst, in die Politik, in die Hierarchiestufen und dann sogar Dinge nicht sagst, weil es davon abhängig ist, was du sagst, was für einen Manager du hast oder was für eine Geschäftsführung du hast.
Oh, fürchterlich. Ja, bin ja. Ich froh, dass ich das nicht mehr habe.
Ja.
Oida, dieses andauernd umdrehen müssen und dann so politisches Parkett. Alter, Alter. Ja. Es ist gut, dass ich selbstständig bin. Ja. Wirklich.
Also,
werden mir meine ehemaligen Kollegen auch bestätigen.
Aber lass uns noch mal ein bisschen bei dem Thema Werte bleiben. Was ich immer gerne frage, ist, wozu du heute leichter Nein sagen kannst. Hast du da für dich durch deine Werte etwas erlebt, was sich in diese Richtung entwickelt hat?
Offensichtliche Ungerechtigkeit. Also da kann ich zum Beispiel ein Beispiel nennen, bei dem Abo-Verwalter, wo ich gearbeitet habe. Da hatte eine neue Mitarbeiterin angefangen. Und in den ersten 2-3 Wochen gab es ein Meeting inklusive der Geschäftsführung, des Managements. Und dann hat sie eine Frage gestellt, die jetzt nicht so toll rüberkam. Man hat sie aber nicht ausreden lassen, was die Frage angeht. Und dann wurde sie eben vor versammelter Mannschaft ein bisschen niedergemacht. Ich habe mich dann vor sie geschaut und gesagt, so hey, lass uns das später besprechen und unter 4 Augen. Und als dann die Leute das Meetingraum verlassen hatten, sagte mein Chef zu mir, kündige sie noch heute. Ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. Ich werde sie nicht kündigen. Es ist ihre zweite Woche, da kann man Fehler machen. Ich werde mit dir reden, was der Hintergrund war, aber ich werde es nicht tun. Wenn du es tun willst, dann mach es bitte selber. Mir war bewusst, weil ich war selber im 3. Monat, dass es auch dazu führen kann, dass mein Stuhl in Gefahr ist. Und aber das war so eine
Haltung.
Sache. Ja, das war so eine Sache, die war so offensichtlich ungerecht, dass ich es nicht vereinbaren konnte, das zu machen. Da habe ich wirklich knallhart gesagt, nein, mache ich nicht. Wenn, dann machst du es selber.
Wie war die Reaktion?
Du willst sie also behalten. Da meine ich, ja, sie ist in der zweiten, in den 2 Wochen weiß sie mehr, was ich nach 1-2 Monaten gelernt habe. Und deswegen will ich an sie halten. Also gut, dann behalten wir sie. Das war die Reaktion.
Also klare Haltung hat auch da dafür gesorgt, dass er die Perspektive gewechselt hat.
Die Perspektive war dann nicht gewechselt. Er hat wahrscheinlich in dem Augenblick gemerkt, dass ich es nicht machen werde.
Oder er hat zumindest deine Perspektive akzeptiert.
Ja.
Okay.
Ja.
Stark, weil das ist auch etwas, wovor wir, glaube ich, beide den Hut ziehen. Weil das ist etwas, was über einen selbst hinausgeht. Also deine Werte hast du über deine Sicherheit gesetzt.
Ja, in dem Augenblick wirklich, das habe ich so getan. Auch in dem Hintergedanken, dass die Dame ihren Job gekündigt hatte und mit einem 9 Monate alten Baby diesen Schritt gemacht hat, dann eben als Teilzeit angefangen hatte. Und da dachte ich so, nee, also es wäre zwar klar, in der Probezeit kannst du innerhalb von 14 Tagen ohne Nennung von Gründen kannst du jemanden kündigen. Das wäre also ein Schnipp gewesen. Aber der Rattenschwanz, der dahinter hängt, ne? Frau, kleines Baby, Ungerechtigkeit. Also ich hätte ihr einfach nie wieder in die Augen schauen können. Und das habe ich ja nicht getan.
Das auch, finde ich, aller Ehren wert. Und da können sich ganz viele eine Scheibe von abschneiden. Weil es geht nicht
genau das.
Immer um einen selbst. Ja. Es geht um die eigenen Werte. Und dazu zu stehen, kann niemals falsch sein. Außer die Werte sind vielleicht falsch, in Anführungsstrichen. Aber dann, das ist ein anderes Thema. Und großartig. Finde ich ganz, ganz wertvoll.
Stellung beziehen und dann auch sich der Konsequenz zwar bewusst zu machen, aber davor keine Angst zu haben. Ne?
Was aber nicht bedeutet, dass ich immer die richtige Entscheidung getroffen habe.
Nein, nee. Aber du hast in dem Moment deine Werte hochgehalten. Ja. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, weil dann zu dir selbst stehen, wenn du in deiner Kraft, in deiner Mitte, in Mitgefühl bist, dann kann das nicht falsch sein, was du denkst.
Ja.
Ich habe noch so eine zum Thema Werte. Eine letzte vielleicht. Die ist aber auch gar nicht so einfach. Aber wofür soll man sich an dich erinnern?
Deep Dive, so. Ciao.
Also weißt du was? Den merke ich mir für Vorstellungsgespräche.
Ja, das muss jetzt nicht poetisch werden, ne?
Ja, aber, ja. Also du meinst so grabsteinmäßig?
Es gibt ja so Dinge, ne, die, ich finde, du hast ja schon eine steile Vorlage gegeben.
Ja, ja.
Mit deiner Haltung.
Ja, man soll sich an mich erinnern als derjenige, der, egal wie es gerade um ihn war oder wie es ihm ging, dass er immer einen Witz parat hatte und alles nicht so ernst genommen hat und sich selber überhaupt nicht ernst genommen hat und der immer loyal und authentisch war.
Nehmen wir.
Ja, machen wir so.
Machen wir.
Ja, wirklich, kannst einen Haken dran machen, fertig. Weil das passt auch super zu dir als Typ. Also das ist jetzt im Podcast, man kann das nicht sehen, aber so deine Gestik und die Art und Weise, wie du hier agierst.
Mit den Schweißperlen genau auf dem Kopf.
Ich glaube, wir haben ja alle. So, wer macht jetzt den nächsten Aufgang? Was machen wir jetzt? Machen wir jetzt Kiefer? Oder was machen wir
jetzt? Ich würde da noch so ein Bier drauf gießen. Das riecht wunderbar nach Brot. Das ist in Finnland übrigens Tradition, ne? Bieraufguss.
Bieraufguss würde ich auch von innen gleich mal löschen hier bei den Temperaturen. Wir hatten eben schon so ein bisschen das Thema Trash-Talk angeschnitten. Also so Dinge, die halt so richtig scheiße gelaufen sind. Weil, also so, die Story ist natürlich so, jeder macht seine Fehler selbst und du kannst auch eine Million Mal sagen, diese Platte ist heiß und bitte nicht die Finger drauf und trotzdem wird es irgendein Kind machen. Aber dass du vielleicht so eine Idee aus deinem Leben hast, wo du ein Advice geben könntest, an jemand anders zu sagen, achte darauf. Das kostet dich viel Energie und bringt nichts. Oder so, was richtig scheiße gelaufen, was ein gutes Beispiel ist für jemanden, das nicht zu tun.
Also was ich jedem raten kann, ist, dass man Dinge versucht zu sagen oder jemanden zu überzeugen, wo man genau weiß, es ist wirklich nur ein kurzfristiger Gewinn für meistens für den, der es sagt oder der es macht. Und danach wird es aber rauskommen, dass es eigentlich wirklich nur ein kurzfristiger Gewinn war. Also man soll wirklich, auch wiederum jetzt Vertrieb, ne? Man soll wirklich nicht um jeden Preis den Abschluss wollen, um jeden Preis überzeugen wollen, sondern lieber mal fünfmal Nein sagen oder fünfmal sagen, sie haben recht, das bringt nichts. Weil es einfach sonst auf einen wieder zurückfällt. Aber welchen Advice ich auch geben kann, und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt mit jetzt Sky und Universal und Paramount insgesamt 13 Jahre in der Filmbranche war, es gibt immer ein Happy End. Und wenn es kein Happy End gibt, dann gibt es einen zweiten Teil und dann gibt es ein Happy End.
Das ist gut zu wissen.
Das ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Aber, ja,
aber ist was dran.
In eine schöne Perspektive. Da,
ist eine schöne Perspektive, so auf jeden Fall. So typisch TV, typische Branche.
Ja.
Und was, also wir hatten ja eben schon so, ja, so eine Call to Action kannst du jetzt nicht nennen, aber so ein Advice an Leute im Sales, sich besser vorzubereiten, bevor sie uns drei zumindest mal schon mal, also dann haben wir das schon mal safe, also bevor die uns auf LinkedIn anschreibt und das ihr hört, macht ein paar Hausaufgaben, da wären wir sehr dankbar. Aber was hast du noch, hast du irgendwie ein Hack für, also es kann privater Natur sein, es kann aber auch ein Business Case sein, dass du hier den Hörern was mitgibst, was die vielleicht in ihre tägliche Routine
einfließen. Ja, und lass mal so ein bisschen Take-Home-Value raushauen. Ja.
Take-Home-Value.
Habe ich eigentlich schon im Laufe des Interviews erwähnt. Das sind drei Sachen. Einmal, never assume, always check. Ist sehr, sehr wichtig. Sowohl beruflich als
auch. Das können wir ruhig nochmal wiederholen.
Ja, also nochmal, never assume, always check. Niemals annehmen, immer überprüfen. Für die, die kein Englisch können. Das ist das eine. Das andere ist, was damit einhergeht, Informationen sammeln. Also wirklich nicht nur einseitig. Ne? Jetzt stell dir mal einen Elefanten vor. Der eine Mitarbeiter hat hinten sich ausgetobt, der andere ist vorne, der andere ist an der Seite. Wenn du jetzt nur auf einen Mitarbeiter hörst, dann wird er sagen, ja, der Elefant hat so ein kleines Ding mit so einem Büschel dran, ne? Also der Schwanz hinten. Und dann wirst du eine Annahme treffen über einen Elefanten, was aber nicht der Wahrheit betrifft. Weil dann hör dir lieber alle an und dann hast du ein Gesamtbild. Also Informationen von allen Seiten sammeln, bevor du eine Entscheidung triffst. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich manchmal immer noch nicht schaffe, selber zu befolgen, obwohl es so abgedroschen ist. Emotionale Entscheidungen versuchen, also negativ emotionale, ruhen zu lassen. Also oft kommt es vor, dass ich eine E-Mail bekomme, wo ich mich so drüber aufrege, dass ich da am liebsten hammermäßig drauf antworten würde. Dann sage ich, nee, komm, lass es jetzt, mach's morgen oder mach's in zwei Stunden. Und dann fällt mir zu 50% auf, dass ich einen kleinen Satz überlesen habe, der das im anderen Bild erscheinen lässt, ne? Weil ich vielleicht in dem Augenblick im Stress war. Und vielleicht sogar schon eine Vorannahme getroffen habe, never assume, always check, was diese Person von mir will. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es im Nachhinein gar nicht so schlimm ist, wie es am Anfang sich angefühlt hat.
Also atmen, akzeptieren, agieren.
Ja.
Okay.
Und zwar sowohl beruflich als auch privat.
Das stimmt. Also privat ist das sicherlich, gibt es halt Situationen im Geschäft, weiß ich nicht, da Kann man auch immer eine E-Mail liegen lassen.
Ja, privat will man manchmal richtig draufhauen.
Ja, privat ist halt, weiß nicht, wenn du mit deinem Freund da irgendwie einen Struggle hast oder mit deiner Partnerin oder was auch immer, ja, dann bist du ja meist gegenüber und dann hast du halt nicht die Zeit zu sagen, so, ja, das lasse ich jetzt mal 24 Stunden liegen. Aber ich muss sagen, das ist so eine Ruhe. Also lösen sich manche Dinge von selbst. Ich gebe dir recht, wenn man mal drüber nachdenkt, dann sieht man die Dinge nicht mehr so scharf, wie sie dann am Ende des Tages aufgenommen worden sind. Und wenn man mal drüber schläft, dann habt ihr ein Notizbuch? Also bin ich der Einzige? Ich habe so ein Notizbuch
schon mal gekauft. Ich hab zwei schwarze.
Also ich habe wirklich, ich habe...
Also so leere aber, ne?
Ich habe als Geschenk, ich hatte immer so einen Mont Blanc und den habe ich irgendwie vertüttelt. Und meine Frau hat mir zum Geburtstag einen neuen geschenkt. Wirklich ein großartiges Stück, was ich sehr schätze, weil ich so
Meisterstück bin.
Meisterstück, genau. Ich schätze ich sehr.
Aber Kugelschreiber
so
oder?
Kugelschreiber.
Okay.
Und dann habe ich mir so ein klassisches Moleskine-Ding dazu gekauft. Und dann schreibe ich mir jetzt allen Rotz da rein, der meine To-Do-List, tralala, was mich beschäftigt abends. Und ich habe das in mein tägliches Leben integriert, dass ich morgens Wasser trinke, mich in die Küche setze, den Tag schon mal aufschreibe, dass ich weiß, was hat Priorität, was nicht, was ist mir eingefallen. Und wenn ich abends, bevor ich ins Bett gehe und ich habe noch zwei, drei Dinge, die mich beschäftigen, wo ich weiß, das geht heute Nacht irgendwie mit mir los, die schreibe ich da kurz rein, habe ich die weg. Und seit ich das mache, ist mein Tag super organisiert und ich habe nachts meine Ruhe. Also der Motor, da schreibe ich auf und selbst morgen früh denke ich wieder dran, erledigt. Finde ich voll geil. Macht ihr das auch?
Mache ich
also
auch.
Ich bin so ein Fan davon. Ich muss da leider Werbung von machen.
Also ich mache das leider nicht mit Buch und Stift, obwohl es natürlich sehr schön ist, so einen Mont Blanc Stift zu haben und damit zu schreiben. Ich mache es dann über mein iPhone, über To-Do-Listen, wo ich dann verschiedene To-Do-Listen habe, privat, beruflich, Fast-To-Do, Later-To-Do.
Hackst du die auch wirklich ab oder bleibt das so?
Ich hack die wirklich ab. Also okay. Ich habe dann so eine App dafür, dass ich da auch ein Datum eintrage und dann pusht es in meinem Kalender auf und schickt mir auch eine Nachricht.
Ja, ich kenne also, das auch, aber die kommen halt immer wieder.
Ja,
die gehen nicht weg.
Ja. Weißt du was, genau, das ist nämlich das Gleiche hatte ich auch. Also ich habe das im CRM auch und du kannst das auch einstellen, alles gut. Aber wenn ich mir die Scheiße, ich schreibe mir die To-Do-Liste, auch wenn Dinge vom Vortag übergeblieben sind, die schreibe ich am nächsten Tag wieder rüber. Und wenn ich da nichts dran tue, wird die Liste immer länger. Mhm. Und ich muss den Scheiß jeden Tag wieder hinschreiben. Und irgendwann geht es mir auf den Sack, dass ich es drei Tage hinschreiben
genau.
muss. Dann muss ich es erledigen.
So mache ich das auch.
Ja?
Aber um das mal eben aufzugreifen, ich habe genau das, was du machst. Ich habe das aber irgendwann angefangen zu trennen. Also ich habe zwei Bücher. Eins ist nur für die Arbeit.
Yeah.
Und eins ist so ein Journal, wo ich jeden Tag eins meiner, ich habe so 7, 8 Mantren, die für mich so da sind, die ich mir jeden Tag sage. Da steht immer eins von dann auf dem Tag.
Du bist schön, du bist schön, du bist schön, du bist schön.
Genau. Und irgendwann manifestiert sich das halt.
Richtig.
Nein. Und dann schreibe ich da rein, wie dieser Tag wundervoll wird. Ich schreibe da rein am Ende des Tages dann einen Akt, den ich für jemand anders gemacht habe, also aus freien Stücken. Das ist so eine Challenge jeden Tag.
Auch, ja. Wie lange machst du das mit dieser jeden Tag was geben? Also dieses.
Wie lange ich das mache? Ich mache das jeden Tag. Und
aber wie lange schon?
Boah, schon seit 2017.
Oder.
Aber das ist ein sehr, sehr schöner Punkt. Das bringen wir gerade auch unseren Kindern bei. Immer wenn sie abends ins Bett, also die machen natürlich morgens kein Journal, was sie vorhaben, aber immer wenn sie abends ins Bett gehen, dann sollen die drei Dinge,
für die sie dankbar sind,
für sich für drei Dinge bedanken,
ja,
die heute passiert sind. Da kommt auch mal Danke für Spaghetti Bolognese.
Ey, das ist wichtig. Das ist die kleinen Dinge.
Ja,
das ist so wichtig.
Ja. Aber heute zum Beispiel natürlich Danke, dass wir eingeschult worden sind. Danke, dass die Schultüte so groß war. Und so lernen die Kinder von Anfang an auch das wertzuschätzen und eine gewisse Dankbarkeit. Und ich glaube, wenn wir mal schon ein bisschen philosophisch werden wollen oder gesellschaftskritisch, das Thema Dankbarkeit ist, glaube ich, sowas von in Hinterlicht gerückt in der heutigen Gesellschaft.
Ja, ja, ja.
Man weiß gar nicht mehr zu schätzen, was man hat. Man bedankt sich gar nicht mehr dafür. Alles ist selbstverständlich. Alles, was man bekommt, sei es vom Staat, sei es vom Partner, sei es vom Arbeitgeber, von wem auch immer, alles ist selbstverständlich und das ist schade.
Genau. Und das sind eben genau diese Dinge. Ich schreibe dann dazu noch, ich schreibe das immer auf, ich habe das meine Zeit lang auf Englisch gemacht, ich weiß gar nicht warum, aber deswegen steht da immer noch Four Life Goals, also was ich für meine Lebensziele gemacht habe und dann steht da, was ich am nächsten Tag besser machen kann, immer eine Sache halt, die mir aufgefallen ist vielleicht an dem Tag, da steht auch manchmal nichts oder da steht manchmal, keine Ahnung, ich esse mal vielleicht was anderes und da sind immer auch noch diese Dankbarkeitspunkte dabei und da schreibe ich alles auf, was mir einfällt. Sei es, dass ich heute die Sonne gesehen habe oder dass das Bier kalt war oder meinetwegen auch irgendwie was Großes. Das ist völlig Puppe und das mache ich aber einfach nur, um mich eben genau daran zu erinnern, dass es nicht die großen Dinge sind, sondern die kleinen. Und dass ich immer so ein bisschen Track Record habe, auf, ob ich noch auf Spur bin. Und das ist, um das mal eben aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, so das, was ich unheimlich wichtig finde. Und To-Do-Listen mache ich genauso wie du, dass ich die immer wieder auf den nächsten Tag schreibe, wenn ich es nicht erledigt habe. Und das kann schon echt nerven, aber dann macht man es auch.
Ja, das ist genau, das ist jetzt hier der, unser Advice hier in dieser Episode. Nehmt euch ein Papier und einen Stift, weil was man händisch schreibt, ist anders als eine App.
Wer schreibt, der bleibt.
Heißt ihr seid ja alles nur die Digital Users und so, aber glaub mir, mal was aufschreiben.
Ich habe auch ein Notizbuch.
Ja, macht einen Unterschied. Und dann schreibt ihr mal den ganzen Kram
auf. Guckt ihr mal hier die Wand an.
Genau, alles vorgeschrieben. Wo wir sind, hier ist alles vorgeschrieben. Ja. Wer schreibt, der bleibt. Und dann schreibt ihr mal auf, was morgen ansteht und für was ihr heute dankbar seid. Und das macht ihr mal eine Woche und dann wird ihr sehen, da passiert was enorm.
Und zum Thema Dankbarkeit, ne? Vielleicht auch nochmal an dieser Stelle ein Dank an den Nikolas Burkhardt hier von, von Kopfspringer, dass wir hier.
Ach, der kann uns hören.
Dass wir hier diese wundervolle Location in Düsseldorf nutzen dürfen. Das nur mal ganz nebenbei zum Thema Dankbarkeit. Genau, ein Riesen-Shoutout an dich, Nick.
Und danke euch.
Danke euch auch. Danke, Hakan. Großartig. Ja. Und du hast gesehen, war gar nicht so schlimm, oder?
Nee,
und die Stunde ist dann doch verflogen.
Stunde 15 sogar.
Stunde 15 sogar.
Wahnsinn.
Also vielen Dank für deine Offenheit und für die wirklich wichtigen Learnings, die die Hörer hier rausziehen können.
Stay tuned. Und wir sagen, wir schwitzen jetzt mal weiter und wir gehen jetzt über in dieses Bierlöschdings da. Ich glaube, das ist eine gute Idee.
Ja. Alles klar.
Bye, bye.
Ciao.